We never had a 151 Lim Chu Kang, because those days we didn't have postal code. But the house was built by the family.
Das Haus wurde von der Familie gebaut. Ich glaube, das wäre jetzt 106 Jahre alt. Genau, unter dem Boden gibt es eine ganz große Kolonie von Schwalben. Und ich glaube auch Fledermäuse. Jeden Morgen, wenn wir aufwachten, hörten wir die Vögel, die Schwalben, die aus ihren Nestern kamen. Und am Abend hörte man die Schwalben zurückkehren und dann schwärmten die Fledermäuse aus. Der Sultan kam uns besuchen. Er fragte uns, können wir an Land kommen? Ich glaube, das Boot war zu groß, um an den Landungssteg zu kommen. Und deswegen sprangen zwei Kerle ins Meer und sie trugen den Sultan auf ihrem Rücken an Land. Und mein Ehemann hat ihm dann Frühstück angeboten. Wenn ich jemanden einladen würde, würde man sagen, oh, das ist so weit weg. Aber in Singapur braucht man eigentlich nur, also fühlt man das alles, was 50 Minuten entfernt ist, schon weit weg ist. Und wir mussten immer den Leuten, die da irgendwas liefern wollten, auch immer Hinweise geben, wo sie hingehen müssen. Die eigentliche Adresse ist 151 Wing Chu Kang.
Ja.
Guten Tag, ich heiße Charles und ich komme aus Singapur. Das war ein Interview, das ich durchgeführt habe mit Lily Kashen, die in diesem Haus gelebt hat, das sich an der Küste von Singapur befand. Ich war sehr überrascht, als ich sie dort entdeckte, weil es gab ja ein Gesetz, das hieß das Foreshores Act. Das wurde in den 70er Jahren von der Regierung eingeführt. Ein Gesetz, das im Grunde genommen ein Erbe der britischen Kolonialzeit war, dass dem Staat Gemeinden an der Küste oder die Möglichkeit gab, Gemeinden an der Küste umzusiedeln. Wenn Sie jetzt nach Singapur gehen, werden Sie niemanden sehen, der an der Küste selbst lebt. Das gehört jetzt alles dem Staat. Ist alles enteignet worden. Aber ich habe zu meiner Überraschung dieses Haus gefunden und diese Dame wohnte dort. Irgendwie hat sie eine Lücke gefunden und konnte da bleiben. Aber es war im Grunde genommen ein Abkommen mit den britischen Kolonialisten. Und als dann der Ehemann starb, ist sie aus diesem Haus ausgezogen. Diese Situation, die Sie da gehört haben, existiert gar nicht mehr. Ich zeige Ihnen jetzt eine Karte von Singapur von 1968. Und da möchte ich über das Verschwinden sprechen. In dieser Landkarte sehen Sie das Wort Insel. Singapur wird immer noch die Insel Singapur genannt. Und das ist jetzt eine Landkarte von 1979. Und zu diesem Zeitpunkt war Singapur bereits ein souveräner Staat. Aber auch da wird immer noch, ist die Sprache immer noch von der Insel Singapur. Und zwischen 1979 und 2014 verschwand dann dieses Wort. Singapur wird jetzt einfach nur als Singapur benannt. Also mit diesem Verschwinden dieses Wortes Insel, habe ich angefangen, andere Dinge zu entdecken, die verschwanden oder verschwunden sind mit Bezug auf diese Insel Singapur. Es gibt viele Inseln, die im Grunde genommen negative Konnotationen hatten. Und im modernen Staat Singapur war das alles immer mit dem Primitiven und den Abergläubischen verbunden und musste deswegen verschwinden. Ein solches Land, eine solche Insel war Sentosa. Das hatte früher einen malaiischen Namen, der so viel bedeutete wie der Tod dahinter. Eine weitere solche Insel, das ist übrigens eine Landkarte von 1924. Das heißt Bulahantu. Und auf Malay heißt das Geisterinsel. Hier gibt es, hier sehen Sie über einen Artikel von 1983, wo es heißt, Bula Hanto ist jetzt Bula Keppel, ist nicht mehr der Geist. Die Insel wird in einen Ort für Schiffsreparaturen, Schiffswartung umgewandelt. Deswegen kann Bula Hanto nicht mehr als Name gelten. Geisterinsel, das funktioniert nicht gut bei den Kunden oder bei den Angestellten. Deswegen muss es umgenannt werden. Keppel hat der Regierung angetragen und gestern wurde der Antrag bewilligt, die Insel umzubenennen. Jetzt sehen Sie Bula Keppel, so wie es sich heute gibt. Es ist im Grunde genommen jetzt eine Privatinsel für die Superreichen, ein Anlegeplatz für ihre Superjachten. Wir kommen also nochmal zurück zur Insel. In der Interview, das ich geführt habe, Kapitän Wilson Chua, also die gesamten Karten, die Sie hier sehen, habe ich von ihm bekommen. Er hat gezeigt, dass es eine poetische Verbindung gibt zwischen den Namen der Insel von Singapur. Bula Blakan Mati reimt sich mit dem Namen der Insel, die direkt daneben liegt, Bula Mati. Und so erinnerten sich auch die Leute an die Namen der Insel durch diese poetische Verbindung. 1969 hat die Tourismusbehörde einen Benennungswettbewerb ausgerufen für die Benennung von Bula Kang Mati. Da gab es einen geldwerten Preis auch. Und was dann passiert ist, dass es einen Artikel erstmal gab. Ein Artikel wurde veröffentlicht, der die Namen der Sieger erwähnte. Und der Titel war Five Who Fought Alike, Win Sentosa Prize. Wenn es letztendlich um den Namen geht, denken sie auch sehr ähnlich. Die fünf Personen haben Sentosa ausgewählt, nämlich Ruhe. Das ist das, was der Mensch seit Urzeiten gesucht hat. Das ist jetzt der neue Name für Bula Kang Mati, Sentosa. Dieser Artikel kam raus und interessanterweise ist eine der Personen Lee Kuan Yews Bruder gewesen. Und dann hat jemand wieder einen Brief geschrieben und sich beschwert. Jemand hat das hier geschrieben. Sentosa ist der neue Name für Bula Kang Mati. Und er schrieb, ich erinnere mich, dass als dieser Wettbewerb ausgerufen wurde, die Beteiligten einen Namen vorweisen sollten, der mit der Geschichte von Singapur zu tun hat. Ich bin sicher, dass die meisten, die teilgenommen haben, sich jetzt sehr enttäuscht fühlen durch die Touristenbehörde. Hat Sentosa irgendetwas mit der besonderen Geschichte der Republik zu tun? Ich glaube nicht. Ich nehme die Mühe auf, mich das hier zu schreiben, weil ich denke, dass es wirklich viel bessere Namen gäbe, die man hätte auch finden können, wenn man sich die Mühe gegeben hätte. Und dann gibt es eine Antwort der Regierung, die das einfach zurückwies und ankündigte, dass genau dieser Name, also Sentosa, für die Insel entschieden worden sei und auch angewendet wird. 1983 wurde ein Ölbohrschiff, geriet dieses Ölbohrschiff in Schwierigkeiten ein System von Kabel, eine Kabelbahn wurde getroffen von dem Turm und mehrere Leute stürzten in das Meer und das war genau bei Sentosa. Hier habe ich auch die Strömungen untersucht rund um Sentosa.
As a sailor, I
Als Segler weiß ich, dass die Strömungen rund um Sentosa sehr, sehr stark sind. Von sehr weit oben schaut man sich danach. Dann ist vielleicht dieser ursprüngliche Titel, der Tod, der dahinter steckt, eine Art Warnung gewesen. Es war praktisch wahrscheinlich ein sehr praktischer Name. Es gibt eine Boje hier in der Nähe von Sentosa. Und vielleicht sollte man diese Boje Bulakang Mati benannt werden. Und es gibt noch einen weiteren Ort in der Nähe von Sentosa, der ursprünglich ein Riff war. Und dieser Ort heißt Sentosa Cove und ist der einzige Ort in Singapur, wo Ausländer Besitz erwerben können und dort leben können. Einer von den beiden Gründern von Facebook lebt dort zum Beispiel. Diejenigen, die auf der Flucht sind vor Steuer und anderen Pflichten, leben dort. Es war einmal ein Riff und ist jetzt im Zuge der Landgewinnung eine Art Wohngebiet geworden. Eine Art Gated Community, eine abgeschlossene Gemeinde. Die normalen Singapurianer können da nicht einfach ein- und ausgehen. Ich möchte einen weiteren Punkt noch ansprechen, etwas, was ich immer natürlich ansprechen wollte, nämlich die Landgewinnung. Singapur hat über 25% zugewonnen. Es ist wahrscheinlich eines der friedlichsten Beispiele der Landgewinnung, ohne Krieg. Hier sieht man eine VN-Karte, die die Entwicklung von Singapur von 1973 bis 2013 kartografiert und darstellt. Das hier ist ein Schiff, das für das Sand vom Seeboden aufsaugt und zur weiteren Verwendung dann transportiert. Ich habe das gesehen. Es befand sich zwischen Singapur und Indonesien gerade im Einsatz. Ich bin dann nach Karimun dann gereist, eine weitere Insel in Indonesien, wo Baumaterial, das in Singapur verwendet wird, abgebaut wird. Das sieht man dort. Man sieht also jede Menge Bergbauaktivitäten und Abbauaktivitäten. Jeden Tag gibt es also Lastkähne, die voller Sand sind, die nach Singapur gebracht werden. Das ist ein ununterbrochener Fluss an Material, der zur Landgewinnung dient. Das ist ein Schiff, ein Lastkahn, der aus Myanmar kommt. Diese Aufnahmen beziehen sich auf Forest Island. In Malaysia und Singapur gibt es ja diesen ganzen Streit um Landgewinnung, aber irgendwann mal hat Malaysia aufgehört, sich zu beschweren und haben angefangen, selber Landgewinnung durch Ausbau zu betreiben. 1890, 4 Monate nachdem die Briten in Singapur angekommen sind, hat man angefangen, Landgewinnung zu machen. Der Prozess wurde durchgeführt nach Ende der Kolonisierung in Singapur nach der Kolonialzeit. In den 1980er Jahren musste Singapur aufhören, das in Singapur selbst zu machen, weil es nur noch 4 Hügel gibt in Singapur. Das war ein kritischer Zeitpunkt vorher. Was dann passierte, war, dass das gesamte Material zur Landgewinnung in Singapur abgebaut wurde. Danach fing der Staat an, das zu importieren. Und inzwischen läuft das also grenzüberschreitend. Singapur ist der größte Importeur von Sand weltweit. Es wurde berichtet, dass 2010 517 Millionen Tonnen an Sand importiert wurden. Seit 1990 sind 13% des Weltsandvorkommens an Singapur verkauft worden. Das sind also Marktzahlen. 1997 hat Malaysia den Verkauf von Sand an Singapur verbannt. 2007 hat Indonesien den Verkauf von Sand an Singapur gestoppt. Aber andere Quellen gibt es noch, die Singapur versorgen. Und zwar zu einem Preis, der viermal so hoch ist. Also Sand ist sehr, sehr teuer in Singapur. Kommt aus Myanmar, Kambodscha, Vietnam und sogar aus China. Und ehrlich gesagt gibt es auch noch Lieferungen aus Indonesien und Malaysia. Jeder kann im Grunde genommen Sand für Singapur kaufen. Und zwar kann man das auf alibaba.com machen. Wenn Sie sich das anschauen, da sagt es da unten, See, mehr Sand für Singapur. Und dann ist es eigentlich nur Flusssand. Ich habe jetzt die Folie nicht. Ich habe es irgendwo im Computer. Es gibt eine Art Standard für Singapur Sand und das wird auch auf Alibaba so beworben. Das ist also hier Reklamationssand, Landgewinnungssand für Singapur. Den kann man da kaufen auf Alibaba für Singapur. Jetzt möchte ich zum letzten Beispiel des Verschwindens zu sprechen kommen. Das ist das einzige Bild, das ich von dieser Insel überhaupt finden konnte. Ich wollte eigentlich immer schon eine Arbeit machen über Landgewinnung und ich habe sehr viel Material gesammelt über die Jahre, um diesen Prozess zu illustrieren. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass die Bilder der komplexen Natur und den Verästelungen dieses Verfahrens nicht wirklich gerecht werden. Ich muss einen neuen Zugang finden. Und da gibt es diese Insel, die heißt Pulau Sajahat. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant, weil das Wort Jahat in Malay bedeutet das Böse, Evil im Englischen. Das ist nochmal also eine schlechte Konnotation. Was also dann passiert ist, das ist der Punkt, den ich wirklich interessant finde. Das ist also 2002, da habe ich das entdeckt. Und wenn man sich die alten Landkarten anschaut, dann sieht man, dass Pulata Kongkachur, Pulata Sahat und Pulau, da sieht man sogar eine Boje dort. Das ist also vor 2002 und das ist nach 2002, das Bild. Und man sieht, Sujahat ist verschwunden. Also, die böse Insel ist verschwunden. Zusammen mit zwei anderen Aspekten. Aber wenn man sich das anschaut, da sieht man Pulata Kongkachur dort. Also, diese Insel ist nach wie vor dort. Es sieht also so aus, als ob das Verschwinden dieser Inseln in gewisser Hinsicht also willkürlich stattfindet, keiner Logik folgt. Wir haben also eine böse Insel in Singapur. Ich habe mir diese Karten angeschaut und ich wollte eigentlich herausfinden, wie sieht eine solche verschwundene Insel aus? Und ich bin einfach mit einem Boot in diesen Bezirk hineingefahren und ich habe die Insel gefunden. Also physisch betrachtet ist sie noch dort. Aber diese Insel ist vollkommen umgeben von Sand. Das sieht im Grunde genommen aus wie eine Oase. Eine Oase in der Wüste. Und dann habe ich dieses Schild gefunden. Also Gefahr. Arbeiten. Und Dinge, die ich interessant fand an den Landkarten. Die Landkarten waren ein schwieriger Zugang. Ich brauchte etwas, was besser funktioniert. Da habe ich verstanden, dass die Boje selber auch dieses Wort noch hat, Sujahat. Das heißt, ich habe dann die Hafenbehörden in Singapur kontaktiert und ich fragte sie, ob die Boje dort auf Lager sei. Und dann hatte ich dann erfuhr ich, dass eine japanische Firma sämtliche Bojen entwickelt hatte. Und deswegen beauftragte ich diese Firma, beauftragte eine ähnliche Boje zu bauen, die ich dann selbst im Meer anbrachte. Und nach 4 Wochen hob ich sie und sie war vollkommen überdeckt mit Muscheln. Das Interessante, dass die Konditionen auch zum Beispiel für Bioanbau, also beziehungsweise Wasserkulturen und für Muschelkultivierungen sehr, sehr gut sind, weil aufgrund der Landgewinnung die Strömungen beschleunigt werden und dieses fließende Wasser ist sehr, sehr gut. Andererseits müssen gerade diese Muscheln, die die Schiffsrumpfe verkrusten, bekämpft werden. Das kostet sehr, sehr viel Geld pro Jahr. Das heißt, umgekehrt ist auch mit dieser Landgewinnung verbunden ein höherer Kostenanstieg im Schutz dieser Seeschiffe. Dieses Projekt heißt As Evil Disappears, da, als das Böse verschwindet, oder da das Böse verschwindet, Sea State 2. Und da habe ich dieses Landfahrzeug entdeckt. Ich war sehr neugierig und ging etwas näher. Es heißt im Grunde genommen eine Art geologisches Untersuchungsvehikel. Und als ich da ankam, traf ich auf ein Team von Geologen aus Myanmar, die dort im Auftrag von Singapur arbeiteten. Und aufgrund dieses Landgewinnungsprojekts hatten sie die Aufgabe, die Dichte des Sandes zu kontrollieren in dieser Deponie. Und später fand ich auch noch heraus, dass der Grund, warum sie das prüften, ist, wenn man Landgewinnung macht, dann kann man noch nicht gleich bauen, weil der Untergrund noch zu weich ist und die Gebäude fangen dann an einzusinken. Und dann beschädigt das den Besitz. Das heißt, der Sand muss richtig abgelagert sein. Und was also wichtig ist, da werden also Proben entnommen und da wird die Dichte des Sandes genommen. Und sie waren dort schon seit 2 Jahren und warteten darauf, dass der Sand sich so weit gefestigt hatte, damit man dort anfangen könnte zu bauen. Das ist auch noch interessant, ist, dass es hier ein Dokument gibt, dass sobald das so weit gediehen ist, also abgelagert ist, dann muss das Staatsoberhaupt von Singapur das unterschreiben. Und in dem Augenblick, wo er dieses Dokument unterschreibt, wird endgültig dieser Bereich vom Meer zum Festland deklariert. Vorher wird es noch nicht als Festland gesehen. Das ist also die Erklärung, dass es hiermit oder dass es sich hierbei um Festland handelt. Und der Zaun repräsentiert das auch. Hinter diesem Zaun sieht man einen Bereich, der als Nichtland angesehen wird. Also in gewisser Hinsicht formal juristisch noch mehr ist. Was ich dann gemacht habe, ich habe Wilson Trow getroffen, der auch der erste Hydrograph von Singapur war. Und er war sehr, sehr interessant. Aber etwas, was ich wissen wollte, ist, dass er sehr, sehr stolz auf das war, was er geschaffen hatte, nämlich dieses Koordinatennetz, um die Anlegeplätze besser zu deklarieren, hat er das hier entwickelt. Er hat im Grunde genommen eine Art Aufteilung der Meerenge vorgezogen, A, B, C und D. Und das Ergebnis davon war, dass diese Meerenge eine Art Parkplatz wurde durch diese Kartografierung. Ich habe dann das wieder getrennt, also die Teile, die von diesem Koordinatensystem erfasst sind und die, die nicht erfasst sind. Und das war das Ergebnis. Und da habe ich zwei Dinge wirklich verstanden oder mehrere Dinge wirklich verstanden. Erstens, nämlich, dass dieses Koordinatensystem entwickelt wurde, bevor die Landgewinnung so stark ausgebaut wurde. Das bedeutet, dass über Zeit die Bereiche, die ursprünglich Meer waren, jetzt Land sind. Es gibt also jetzt hier Bereiche, wo Sie sehen, auf der linken Seite, das sind die vom Koordinatensystem erfasst worden sind. Die sind also ursprünglich Meergebiete. Da gibt es also eine ganze Menge Geschichte, die sich quasi verkrustet in diesem Koordinatensystem widerspiegelt. Singapur hatte zwei Zustände, wenn Sie wollen. Auf der rechten Seite ist, hier sieht man die Umsiedlungsprojekte Singapurs. Also alle, die an der Küste lebten, wurden ins Landesinnere umgesiedelt. Das ist das, was Sie auf der rechten Seite. Und da gab es also Behausungen, die geschaffen wurden mit Klimaanlagen etc. Und was dann passiert ist, dass die Gebiete rund um die anderen Bereiche, die also jetzt Land geworden sind, das sind die Bereiche, wo jetzt unsere Banken sind, wo die Ölraffinerien Raffinerien sind. Das war praktisch wie das erste Thema heute. Es gibt auch einen Freihafen, wo es große Lagerräume gibt, zum Beispiel für Kunstsammlungen. Und viele dieser Bereiche sind auch steuerfrei. Auf der linken Seite sehen Sie den Sea State, den Seestaaten, auf der rechten Seite den Nationalstaat. Das ist wirklich sehr interessant. Wenn die Regierung also Land gewinnt, dann laden sie Singapurianer nicht ein, sich dort niederzulassen. Stellen sie sich oder bauen sie etwas. Was sie machen und was sie sofort machen, ist, dass sie das unmittelbar in eine Art Freihandelszone umwandeln, wie in dem ersten Vortrag heute angesprochen. Es ist also interessant. Ich sehe es ein bisschen wie, oder ich empfinde es so ein bisschen, die Art und Weise, wie wir das Meer anschauen, das zeitlos ist. Und diese Art von Denken wird auf das gewonnene Land einfach angewendet. Das war's.